Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, Gnade und Friede sei mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Wir suchen die Wahrheit, finden wollen wir sie aber nur dort, wo es uns beliebt. So hat es einst eine österreichische Philosophin zusammengefasst. Und das gilt für die heutige Geschichte, so wie oft für die Dinge unseres Lebens. Dass wir vielleicht Wahrheit anerkennen, aber doch nur Teilwahrheiten suchen oder vielleicht die Wahrheiten suchen, die für uns angenehm sind. Wir befinden uns am Anfang der Leidensgeschichte Jesu, am Ende von Kapitel 18 im Johannesevangelium. Jesus wurde von Petrus, einem seiner treuesten Jünger, verraten und vor das jüdische Gericht gebracht. Von dort aus wurde er zu Pilatus gebracht, einem römischen Statthalter, der ihn nun verhört. Und im Hinterkopf dieser Predigt und des ganzen Johannesevangeliums sollten wir behalten: Johannes schreibt seinen Bericht, dieses Evangelium, damit du und ich daran glauben, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und in dem Bibelabschnitt treffen wir auf viel Ironie seitens Pilatus, der ohne zu wissen, was die wirkliche Realität ist, was Wahrheit ist, was wahr ist, die Wahrheit trotzdem bestätigt. Durch seine Handlungen, durch seine Worte, durch sein Benehmen. Und die Predigt lautet deshalb: Die Wahrheit Gottes rettet dich. Erstens, die Wahrheit Gottes rettet dich vor falschen Wünschen. Zweitens, die Wahrheit Gottes rettet dich vor falschen Entscheidungen. Und drittens, die Wahrheit Gottes rettet dich vor falschen Glaubensüberzeugungen. So, lasst uns den Text lesen. Johannes Kapitel 18. Ab Vers 38 bis Kapitel 19, Vers 16. Darauf antwortete ihm Pilatus: Was ist Wahrheit? Nach diesen Worten ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen: Ich finde keinerlei Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch am Passa einen freigebe. Soll ich euch also den König der Juden freigeben? Da riefen sie wieder: Nein, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Dann flochten die Soldaten eine Dornenkrone, setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um. Hierauf traten sie vor ihn hin und riefen aus: Sei gegrüßt, König der Juden! Und versetzten ihm Schläge ins Gesicht. Pilatus ging dann wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. So kam denn Jesus heraus, indem er die Dornenkrone und den Purpurmantel trug. Und Pilatus sagte zu ihnen: Seht der Mensch. Als ihn nun die Hohepriester und die Diener erblickten, schrien sie: Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz! Pilatus entgegnete ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hörte, geriet er in noch größere Angst. Er ging also wieder in die Statthalterei hinein und fragte Jesus: Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da sagte Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Deshalb trifft den, welcher mich dir ausgeliefert hat, eine größere Schuld. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber die Juden schrien: Gibst du diesen frei, so bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richterstuhl an dem Platz, welcher Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata, heißt. Es war aber Rüsttag für das Passafest, und zwar um die sechste Stunde. Nun sagte Pilatus zu den Juden: Seht, da ist euer König. Da schrien jene: Weg, weg mit ihm, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete ihnen: Euren König soll ich kreuzigen lassen? Die Hohepriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Darauf übergab er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Was ist Wahrheit? Es ist eine ernst gemeinte Frage des Pilatus, der noch nicht ganz versteht, was hier vor sich geht, der diesen Menschen vor sich hat, der ihm Antworten gibt, die viel zu hoch sind. für einen Pilatus. Und Pilatus wartet nicht auf die Antwort. Er hat sie eigentlich auch schon erhalten, Vers 37. Er fragt nämlich, ein König bist du also? Und Jesus antwortet, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das sollte Pilatus ausreichen, um zu verstehen, dass dieser Mensch, der vor ihm steht, nicht ein einfacher Mann ist, der einfach nur behauptet, König zu sein, sondern Jesus zeigt Pilatus auf, dass sein Leben und Werk dazu dient, die Wahrheit Gottes den Menschen zu verkünden, dass er die Wahrheit Gottes ist. Und Pilatus findet nichts an Jesus, das auf Schuld hinweist, auf Schuld hindeuten könnte. Pilatus ist bis zu dem Moment einer, der für das Recht einsteht. Er schaut sich Jesu Fall an und versucht herauszufinden, an was er ihn also aufknüpfen könnte. Doch er findet nichts. Und er will Jesus eigentlich gehen lassen, denn er hat kein Argument dafür, Jesus zu halten oder sogar ihn ans Kreuz heften zu lassen. Das geht nicht. Es gibt nämlich nichts, was dieser Mensch vermeintlich getan haben könnte, das darauf hindeutet, ein so großer Räuber zu sein, dass er das Kreuz verdient. Und er muss es so anstellen, dass er nicht von der Menge gelyncht wird oder das Ansehen verliert. Denn Pilatus arbeitet aus einer Motivation heraus, die dann doch nicht ganz auf Recht basiert. Auf der einen Seite hört er sich an, was Jesus zu sagen hat. Auch das, was die Volksmenge zu sagen hat. Und er möchte in diesem Fall richtig antworten oder auch Recht richten, denn ansonsten würde er auch hinterfragt werden. Stell dir vor, da kommen weitere und sagen dir einfach, hier, diesen Menschen müsste man auch einfach wegtun. Oder siehe da, der hat XY gesagt und auch den sollten wir kreuzigen. Irgendwann mal würden sich so viele Leute hinten anstellen und sagen, wir haben wieder einen dabei, den man kreuzigen sollte. Doch auf der anderen Seite ist Pilatus auch ein Mensch, der sich nicht nur allein vom Recht leiten lässt, sondern er hat gewisse Glaubenssätze in sich, die er verfolgt. Und zwei davon werden besonders heute in diesem Bibelabschnitt wichtig. Denn es ist sein Ansehen und es ist seine Furcht vor Menschen, die größer ist als die vor Gott. Verse 39 und 40. Ihr seid gewohnt, dass ich euch am Passa einen freigebe. Soll ich euch also den König der Juden freigeben? Da riefen sie wieder, nein, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas war aber ein Räuber. Barabbas war ein Dieb und Mörder, der für seine Verbrechen auf die Strafe wartete. Er sollte nämlich gekreuzigt werden. Ein Mensch, der gerecht gerichtet worden ist, könnte man sagen. Vielleicht nicht die Methode, die man anwendet, aber doch einer, der es verdient hat zu sterben, weil er andere getötet hat. Einer, der Dinge getan hat, für die Gerechtigkeit gefordert werden kann. Barabbas ist nicht einer, der nichts getan hat und unschuldig im Gefängnis sitzt. Und nun stellt Pilatus zwei Unschuldige vor. Jesus, den sie kreuzigen wollen, und Barabbas, der auch nichts getan hat. Sondern Pilatus stellt ihnen die Wahl vor, und zwar den gerechten Jesus Christus, bei dem er keine Schuld findet, und Barabbas, einen Terroristen aus der Sicht des Römischen Reiches und einen Mörder und Dieb aus der jüdischen Sicht. So, wen wählst du? Wer soll wieder in die Gesellschaft integriert werden? Wer soll wieder Teil der Gesellschaft werden? Barabbas' Name bedeutet übrigens übersetzt Sohn des Vaters. Und der Sohn des Vaters, ein Mörder und Übeltäter, soll freigelassen werden. Und der Sohn Gottes, der nie gesündigt hat, soll sterben. Das ist die Wahl der Menschen an diesem Abend bei Pilatus. Und es ist höchst ironisch, oder? Und unerhört. Die Bibel berichtet nicht, was Barabbas nach seiner Freilassung getan hat. Es gibt dazu viele Spekulationen in Form von Büchern und Filmen. Wir bekommen aber hier eine Momentaufnahme. Barabbas, für dich wird ein anderer sterben. An deiner Stelle wird einer getötet, der absolut gerecht ist. Du wirst wieder eingegliedert in die Gesellschaft, weil die Meute lieber dich, der eigentlich gar keine Reue zeigt, eingliedern will als einen, der gerecht ist und Gottes Sohn ist. Du darfst leben, weil einer für dich stirbt. Hier ist dein Stellvertreter. Und die Menge wählt den Mörder. Er soll wieder in die Gesellschaft integriert werden, nicht weil er ein gutes Führungszeugnis hat oder es ihm leid tut, was er getan hat. Jesus soll einfach sterben. Sie nehmen diesen Dieb sehr gerne zurück. Es soll einfach nur der andere sterben. Über Konsequenzen oder Folgen, darüber könnte man an einem anderen Tag reden. Aber jetzt in dieser Momentaufnahme ist in ihrer Verblendung es besser, einen Übeltäter aufzunehmen, als den Gerechten leben zu lassen. Und dies zeigt die starke Verblendung der Menschen, die Gottes Wahrheit nicht erkennen wollen. Diese Verblendung führt zum falschen Wunsch, den Gerechten sterben zu lassen. Und deswegen brauchen wir die rettende Wahrheit Gottes, um vor solchen Wünschen bewahrt zu werden. Denn jeder von uns hat diesen Wunsch in sich. Den äußerst du vielleicht nicht. Bei dem denkst du vielleicht, dass du ihn nie sogar äußern würdest. Aber die Bibel zeigt uns deutlich, dass jeder von uns von Verblendung geleitet wird und aus diesem Grund immer das Böse wählen würde. Und aus diesem Grund brauchen wir die Wahrheit Gottes. Auch Kinder Gottes sind nicht gefreit vor falschen Wünschen, die konträr zum christlichen Glauben stehen. Und deswegen benötigen wir als Kinder Gottes die Wahrheit Gottes täglich. Wir müssen uns täglich das Evangelium Gottes predigen. Denn ansonsten übernimmt unser Fleisch, übernimmt unsere Bosheit unser Herz und lässt jede Form von Sünde in unser Herz hinein. Denn unser Fleisch begehrt nicht die Dinge, die Gottes sind. Und deswegen brauchen wir eine echte Wahrheit, eine, die uns leitet und eine, die uns zeigt, welche Wünsche dem Willen Gottes entsprechen und welche wir abtun sollten aus unseren Herzen, denn die sind gottlos. Und aus diesem Grund dürfen wir Gott danken, dass er uns seine Wahrheit schenkt, damit unsere Wünsche seinem Willen entsprechen und wir nicht das Böse gutheißen und nach diesen Wünschen und Lüsten leben. Denn aus falschen Wünschen entstehen auch falsche Entscheidungen. Es beginnt mit einem Wunsch, der in uns wächst und stärker wird und uns dann zu einer Entscheidung leitet. Und aus diesem Grund rettet dich die Wahrheit Gottes vor falschen Entscheidungen. Kapitel 19, die Verse 1 bis 4. Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Dann flochten die Soldaten eine Dornenkrone, setzten sie ihm aufs Haupt und legten ihm einen Purpurmantel um. Hierauf traten sie vor ihn hin und riefen aus: Sei gegrüßt, König der Juden! Und versetzten ihm Schläge ins Gesicht. Pilatus ging dann wieder hinaus und sagte zu ihnen: Seht, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr erkennt, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Die Motivation des Pilatus ist weiterhin wie folgt: Er will Jesus freilassen. Und ihm ist jedes Mittel dabei recht. Irgendwie muss er diese Volksmenge beruhigen. Und deswegen greift er auf eine Trickkiste, die eigentlich nicht rechtens ist. Er ist blind, dass der vor ihm steht, auf seine Frage, was ist Wahrheit, auch eine ganz klare Antwort geben kann. Er macht sich über Jesus lustig und seine Soldaten stimmen mit ein. Ihnen ist überhaupt nicht bewusst, dass sie in diesem Moment eine Prophetie über Jesus erfüllen, die wir in Jesaja 53 lesen können. Das ist im Alten Testament, Jesaja 53, Vers 5. Und doch war er verwundet um unsere Übertretungen willen und zerschlagen infolge unserer Missetaten. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung zuteil geworden. Es ist eine Prophetie, die sich nun nach hunderten von Jahren erfüllt. In Form eines sich lustig machenden Pilatus und der Soldaten, die diesen Menschen, der vor ihnen steht, geißeln und ihn zum König erklären. Dabei verstehen sie gar nicht, dass sie nach dem Ratschluss Gottes handeln. Der Ausruf "Sei gegrüßt, König der Juden" soll ironisch gemeint sein. Dieser harmlose Mensch, der soll wirklich Herrscher sein? Der nicht antwortet, der ruhig dasteht, der Schläge aushält und trotzdem nicht sagt, das soll ein König sein? Und Johannes zeigt hier eine noch viel größere Ironie. Die Soldaten meinen, Jesus verspotten zu können. Johannes zeigt auf, die Soldaten verspotten ihn mit einem Gruß, der ihm wirklich zusteht. Sie glauben, sich lustig machen zu können. Johannes schreibt, vor euch steht der echte König. Nur ehrt ihr ihn nicht. Ihr glaubt, dass es kein König sei. Hier steht der wahre Herrscher der Welt. Und sie halten eine Wahrheit für Lüge. Ihre Entscheidung, Jesus so zu behandeln, ihn so zu erniedrigen, basiert auf der falschen Annahme, dass vor ihnen nur ein einfacher Mann, ein Jude steht, der behauptet, König und Gott zu sein. Er ist nicht mehr als das, so in ihrer Vorstellung. Und deswegen machen sie sich auch damit lustig, wie sie ihn ankleiden. Pilatus führt ihn heraus Und er ist gekleidet mit einer Dornenkrone, umhüllt mit einem Gewand und das auf einen Adligen schließt. Doch das ist keine Aufführung, in der Jesus als König gefeiert werden soll. Es soll eine wirklich eklige Karikatur von dem sein, was wahr ist. Und die Dornen, die spitzen Dornen auf der Krone, bohren sich in seine Kopfhaut. Das Gewand verhüllt die Schläge, die ihm angetan worden sind. Und diese würdelose Karikatur wird dem Menschen vorgeführt. Seht, euer König. Und Pilatus glaubt, Jesus so frei zu bekommen. Er ist immer noch gewillt, Jesus abzugeben. Er hat kein Interesse daran, ihn zu kreuzigen. Es könnten noch größere Probleme entstehen. Und er will mit dieser Karikatur, die er vorführt, aufzeigen, ich habe diesen Jesus, den ihr hierher gebracht habt, aufgemischt und er wirkt völlig harmlos. Und das will er mit den Worten sagen, ich finde keinerlei Schuld an ihm. Es ist nicht so, dass Pilatus hier Recht spricht, sondern vielmehr, schaut euch diesen an. Von dem geht nichts aus. Bitte lasst es bleiben, nehmt ihn wieder mit. Ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Es ist nicht Pilatus, der wirklich Recht spricht, sondern ein Pilatus, der auch sich davor befreien will, hier weiter mit diesem Jesus zu tun haben. Johannes berichtet nicht darüber, aber die anderen Evangelien, dass ja auch Pilatus Frau zu ihm kommt und ihm sagt, dass sie in der Nacht einen Traum hatte und ihn eigentlich davor warnt, welche Konsequenzen es haben könnte, hier falsch zu handeln. Und er bedient sich wieder einer Ironie. Vers 5. So kam denn Jesus heraus, indem er die Dornenkrone und den Purpurmantel trug, und Pilatus sagte zu ihnen, seht, der Mensch. Das ist eine, Verhöhnung, eine Ironie, die Pilatus hier anwendet. Er will ihnen zeigen, das ist einfach nur ein Mensch. Und auch hier benutzt Johannes wieder eine tiefere Ebene und sagt, ja, seht, welch ein Mensch. Weil die einen schauen auf diesen Jesus und denken, wie harmlos. Hat immer behauptet, Gott zu sein. Hat behauptet, so große Dinge zu tun. Hat auch große Dinge getan. Nun steht er hier mit dieser Dornenkrone, blutend, geschlagen und sagt nichts. Wir dagegen, die wir Jesus erlebt haben dürfen, als den Retter dieser Welt, sehen auf diesen Jesus und sagen, welch ein Mensch, oder? Weil uns die Augen geöffnet worden sind für die Wahrheit. Dass da der Mensch, Jesus Christus steht, der für unsere Sünden leiden soll. Dass hier in dieser ganzen Karikatur, die vorgeführt wird, die Prophezeiung des Propheten, der hunderte Jahre davor spricht, erfüllt wird. Hier steht der Retter der Welt, der echte König dieser Welt und muss Strafe erleiden für unsere Sünden. Hier seht ihr Gott Fleisch geworden, blutend und geschlagen, wie es der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Und die Menschenmenge sieht diesen Menschen. Und sie sehen, wie er zugerichtet worden ist. Und was ist ihre Reaktion? Kreuzige ihn. Sie sind weiterhin blind. Sie wollen weder die Dinge sehen, die Jesus ihnen gesagt hat, noch die Erfüllung, die sich gerade hier zuspitzt. Und man könnte rufen, wie verblendet müsst ihr sein? Hier wird die Würde eines Unschuldigen, eines Gerechten mit Füßen getreten. Eure Reaktion ist, kreuzige ihn, was stimmt nicht mit euch? Aber wir können nicht drüberstehen, denn auch wir würden genauso reagieren. Denn jeder Mensch ist für Gottes Wahrheit verblendet. Und aus diesem Grund brauchst du die Augen der Wahrheit Gottes, um zu erkennen, was sich hier abspielt. Wahrheit hat nämlich Konsequenzen. Jesus wird herausgeführt und als König ausgerufen. Wenn das wahr ist, dann hat das Konsequenzen. Dann muss ich anders drauf reagieren. Dann rufe ich nicht, kreuzige ihn. Wenn es wahr ist, muss ich eingestehen, ich habe einem falschen König gedient. Dann muss ich diesen König anerkennen. Es ist für eine verblendete Seele einfacher zu rufen, kreuzige ihn, als vor ihm niederzufallen. Und zu rufen, mein Herr und mein Gott. Weil die Verblendung gut tut. Sie sieht nach keinen Konsequenzen aus. Ich darf so leben, wie ich will. Ich darf so tun, wie ich will. Da gibt es keinen über mir, der eigentlich über mein Leben bestimmen sollte. Und deswegen, als sie diese Karikatur sehen, ist es für sie einfacher auszurufen, kreuzige ihn, als zu sagen, hier ist wirklich unser König, der uns echte Befreiung schenken möchte. Und dies kann nur durch Gottes Gnade geschehen. Vers 7. Die Juden antworten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach diesem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Das Argument mit dem König hat bei Pilatus nicht gewirkt, so denkt die Volksmenge. Es muss ein stärkeres Argument her. Das stärkere Argument ist, hier ist einer, der sich als Gott ausruft. Und hier an dieser Stelle, lasst uns einen kleinen Exkurs machen. Es gibt nämlich durch Jahrtausende hindurch Menschen, die behaupten, Jesus ist nicht Gott. Und versuchen das auch immer wieder zu erklären, das hat Jesus nie behauptet, das hat Jesus nie so gelehrt. Und einige von diesen Sekten und Irrlehren werden sogar dem Christentum zugeordnet. Wie auch immer. Sie sind eigentlich nämlich antichristlich, weil der Kern des Christentums ist, Jesus Christus ist völlig Mensch und völlig Gott. Und es wird behauptet, Jesus würde nie von sich aus sagen, dass er Gott ist. Und zu ihrer Beschämung müssen wir eigentlich sagen, die Menschenmenge, die Jesus anklagt, die gerade dabei ist, Jesus zu kreuzigen, hat es besser verstanden als die Menschen danach, die behaupten, Jesus hätte nie gesagt, er wäre Gott. Denn obwohl sie verblendet sind und Jesus Christus wirklich ans Kreuz bringen wollen, ist ihre Argumentation folgende. Jesus Christus behauptet nämlich, Gott zu sein. Und das ist Gotteslästerung. Und deswegen wollen wir ihn am Kreuz sehen. Denn sie glauben, ihre Wahrheit ist die. Jesus ist nicht Gott. Deswegen hat es eine Konsequenz für Jesus. Er muss gekreuzigt werden. Denn wenn Jesus wirklich Gott wäre, hätte das eine Konsequenz für ihr Leben. Wir haben bis jetzt falsch gehandelt und wir müssen uns ihm beugen. Und das wollen wir nicht. Also nehmen wir unsere Wahrheit an. Und sie sind überzeugt, dass Jesu Aussagen deutlich sind. Er sagt ihnen mehrere Male, dass er Gottes Sohn ist, die zweite Person des dreieinigen Gottes. Und aus diesem Grund gibt es schön formulierte Glaubensbekenntnisse der Antike, die bis heute ihren Wert nicht verloren haben. Eins davon ist das Bekenntnis von Nicäa, in dem Folgendes über Jesus steht. Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Und wenn dies wahr ist, was damals bei Nicäa zusammengefasst worden ist, dann hat es Konsequenzen für alle Zeiten gehabt. Für Pilatus, für alle, die daran beteiligt waren, aber auch für uns heute. Wie wir zu Jesus stehen und was wir aus Jesus machen. Und Pilatus sieht den Ernst der Lage an. Er bekommt Furcht. Verse 8 und 9. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, geriet er in noch größere Angst. Er ging also wieder in die Statthalterei hinein und fragte Jesus, woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Pilatus will dieser Sache auf den Grund gehen. Das ist ein Argument, das er davor noch nicht so ganz von ihnen gehört hat. Und es ist spannend, denn diese Person, die vor ihm steht, antwortet anders, als er sonst es kannte. Und jetzt kommt auch noch die Behauptung auf, er wäre Gottes Sohn. So geht Pilatus hinein und fragt Jesus, woher kommst du? Und auch darauf bekommt er keine Antwort, denn genug ist gesagt worden durch Jesu Werk und durch Leben. Pilatus hatte auch bestimmt viel Zeit in seinem Leben von diesem Jesus zu hören. Wir bekommen die Antwort in Johannes Kapitel 1. Das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, was wir im Hinterkopf behalten sollen, dass Jesus uns hier als Gott vorgestellt wird. Johannes Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Und hier kommen diese zwei Lehren von Jesus Christus zusammen in diesem Bibelabschnitt. Auf der einen Seite Pilatus, der Jesus der Menschenmenge vorstellt und sagt, seht, welch ein Mensch. Und damit bestätigt, Jesus ist wirklich Mensch, der auch blutet, der geschlagen werden kann. Und auf die Frage, woher kommst du, gibt uns Johannes eine sehr deutliche Antwort. Jesus muss hier es nicht nochmal bestätigen. Das hast du schon so oft aus Johannes gehört. Er kommt auch von Gott, denn er ist Gott. Und er ist also völlig Mensch und völlig Gott. Und dieser Mensch Jesus Christus, der Sohn Gottes, steht nun vor Pilatus und schweigt. Denn es ist diesbezüglich alles gesagt. Pilatus muss irgendwie einen anderen Zugang finden. Und so kommt er auf die Frage, Vers 10, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Jesus antwortete ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Deshalb trifft den, welcher mich dir ausgeliefert hat, größere Schuld. Pilatus ist ein Statthalter in Rom. Er hat auch laut der Geschichtsschreibung eine sehr steile Karriere hingelegt. Er ist ein geehrter Mann, ein gefürchteter Mann, ein Mann mit Gewalt und Würde. Und er glaubt auch natürlich, dies selbst erarbeitet zu haben. Er ist nun in einer Position, in der er Macht hat, jemandem Leben zu geben oder Leben zu nehmen. So weit ist er gekommen mit seiner Position. Und er glaubt auch in dieser Situation frei entscheiden zu dürfen. Hier steht ein Mann, der alles Mögliche behauptet hat. Draußen steht die Volksmenge und ruft und möchte, dass er gekreuzigt wird. Und Pilatus sieht sich nun in genau dieser Rolle, darüber zu entscheiden, ob Jesus leben oder sterben darf. Und dies bringt er Jesus hervor. Du sprichst hier mit dem, der Macht hat. Warum antwortest du nicht? Du könntest doch so viele Argumente dafür bringen, warum ich dich am Leben lassen soll. Und hierauf muss Jesus antworten. Und Jesus befreit Pilatus von diesem Irrtum, dass Pilatus glaubt, selbst entscheiden zu können, was hier richtig ist. Pilatus, du führst nur das aus, was von Gott vorherbestimmt ist. Du führst Gottes Plan aus. Das weißt du nicht, das verstehst du nicht, das wirst du auch nicht begreifen. Aber in diesem Moment erfüllt sich eine weitere Prophetie. Du wirst mir nicht das Leben geben, du musst mich ans Kreuz verurteilen. Das ist der Plan Gottes. Und die Apostel werden später Gott dafür preisen. In Apostelgeschichte Kapitel 4 lesen wir, das ist ein Abschnitt aus einem Gebet der Apostel, die Verse 27 und 28. Apostelgeschichte 4, 27 und 28. Ja, es haben sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Volksscharen Israels zusammengetan, um alles auszuführen, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und die Apostel erkennen an, dass die Sünde des Pilatus und des Herodes und der vielen anderen dazu geführt hat, dass der Heilsplan Gottes ausgeführt worden ist. Dass nichts außerhalb der Kontrolle Gottes liegt. Dass Gott hier nicht aus Versehen in eine Falle getappt ist von Pontius Pilatus und Herodes und Jesus aus Versehen gestorben ist an diesem Tag, weil er endlich geschnappt worden ist. Davor hat er es immer wieder geschafft, zu entfliehen. Nun ist das so passiert, dass er sterben muss. Sondern was die Apostel anerkennen, ist, dass wenn du die Bibel von Anfang bis Ende liest, ganz deutlich wird, Gott hat einen Rettungsplan. Und dieser Rettungsplan ist vorherbestimmt. Er ist ausgelegt, feingegliedert. Und du sollst diese Wahrheit verstehen, denn diese Wahrheit rettet dich. Jesus muss sterben. Es ist nicht die Art, die wir damit begrüßen, denn sie ist schrecklich. Und auch die Sünde des Pilatus, wenn er dafür keine Buße getan hat, wird ihn bis in alle Ewigkeit verfolgen, dass er den Gerechten Gottes richten ließ. Es wird Judas Iskariot in alle Ewigkeit verfolgen, dass er gegen den Gerechten Gottes vorging. Aber es liegt nicht außerhalb von Gottes Kontrolle, sondern Jesus will Pilatus sagen, du hast hier keine Macht, Pilatus. Du glaubst, dass das ein Zufall ist, dass wir uns heute an dem Tag begegnen. Es ist kein Zufall. Dir wurde diese Macht zugeteilt, damit du den Plan Gottes ausführst. Und deswegen erkennt es auch die Geschichte der Kirche an und bestätigt diese gottgeführte Handlung auch in einem Glaubensbekenntnis, und zwar in dem apostolischen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und Pilatus ist damit in die Kirchengeschichte eingegangen. Dass die Kirchengeschichte auch bestätigt, dass er an dieser Stelle wichtig ist für die Geschichte, weil er von Gott eingesetzt worden ist, aber es nicht begriffen hat, was er hier getan hat. Und Vers 12 bringt uns dann noch ein schwereres Geschütz. Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber die Juden schrien, gibst du diesen frei, so bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich selbst zum König macht, stellt sich gegen den Kaiser. Das Argument, dass er König ist, hat nicht gewirkt. Dass sie Pilatus erklärt haben, er behauptet Gott zu sein, hat nicht ganz gewirkt. Nun geht es an Pilatus' größte Angst. Nun geht es an die Motivation des Pilatus, die alles brechen lässt. Bis hier ist er noch der rechtschaffene Anwalt, der irgendwo noch Recht walten lässt, der irgendwie auch noch das römische Recht im Kopf behält. Ich kann hier nicht einfach nur einen Menschen verurteilen, weil ein paar Leute losrufen. Wir würden zu viele davon verurteilen, wenn Leute losrufen würden, wenn man alles so kreuzigen sollte. Aber Pilatus ist nicht von der höchsten Motivation bestimmt, zu sagen, ich stehe für Recht ein, ich stehe für Gerechtigkeit ein. Die Motivation des Pilatus ist, Ehre und Würde zu halten. Und es bedeutet in diesem Moment, dass die Trickkiste der Volksmenge draußen langsam funktioniert. Dass sie eine Waffe gegen ihn gefunden haben, die ihn schlägt, und zwar seine Menschenfurcht. Dass Jesus Gott ist, ist für Pilatus nicht das große Argument für eine Kreuzigung. Gotteslästerung kann vielleicht in eurem jüdischen Recht liegen. Was soll das mit mir als Römer zu tun haben? Er verspottet sie sogar später nochmal dafür, dass sie Jesus eigentlich gar nicht kreuzigen können. Dazu kommen wir aber noch. Dieses neue Argument ist schwerwiegender. Nicht in seinem Gehalt, denn die anderen zeigen ja eine deutliche Realität auf, sondern es spricht eine Konsequenz an, die von Menschenfurcht angetrieben ist. Du bist nicht der Freund des Kaisers, wenn du einen leben lässt, der sich zum König macht. Und die Furcht vor dem Kaiser, der Wunsch nach seiner Anerkennung und nach seiner Gunst, wirkt hier besonders in Pilatus' Herz. Und auch dieser Moment ist doch sehr ironisch. Also Johannes schreibt uns natürlich aus der Perspektive, die wir heute auf die Geschichte haben, und zeigt uns auf, wie viel Ironie in diesem Text liegt. Nicht, dass er irgendwie belustigend ist, sondern wie die Menschen nach falschen Maßstäben leben und damit Wahrheit permanent untergraben, obwohl sie mit der echten Wahrheit konfrontiert werden. In diesem Moment sieht keiner, weder Pilatus noch die Leute da draußen, dass sie vor einem Furcht haben sollten. Und das ist Jesus Christus. Seine Gunst ist das Wichtigste in deinem Leben. Es ist nicht das, was Menschen dir sagen. Es ist nicht das, welchen Wert dir Menschen beimessen, sondern welchen Wert Jesus dir beimisst und wie er auf dich sieht. Wir haben dazu auch eine Prophezeiung aus den Psalmen, Psalm 2. Psalm 2, Vers 12. Küsst den Sohn, damit er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf dem Weg. Denn leicht entbrennt sein Zorn, wohl allen, die sich bei ihm bergen. Es gibt nur diese zwei Entscheidungen, die man treffen kann. Die eine ist, dem Kaiser zu gehorchen und die Gunst des Kaisers zu suchen. Und damit bleibt der Zorn Christi auf dir. Oder, lieber Pilatus, liebe Volksmenge da draußen und lieber Mensch, der du heute hier sitzt, küss den Sohn. Auf Deutsch, nimm die Gnade, nimm die Gunst des echten Königs an, damit du Rettung findest. Weil der Kaiser und alle anderen dir nicht helfen können. Christus ist es, der dir wirklich helfen kann. Verse 13 und 14. Als Pilatus diese Worte hörte, ließ er Jesus hinausführen und setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, welcher Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war aber Rüsttag für das Passafest, und zwar um die sechste Stunde. Nun sagte Pilatus zu den Juden, seht, da ist euer König. Pilatus verspottet hier noch einmal die Menge. Er weiß, dass sie Jesus nichts antun können, da sie unter römischer Herrschaft stehen. Sie sind keine freien Menschen. Er konnte Jesus zu jedem Zeitpunkt freilassen. Er verhöhnt sie, dass dieser ausgepeitschte Mann ihr einziger König ist oder diesem nahe kommt. Ihr habt sonst keinen, der auf eurer Seite ist. Und auch hier spielt Johannes hervorragend mit den zwei Ebenen. Hier steht euer einziger König. Auf diesen König kommt es an. Pilatus sagt es mit Witz, die Bibel meint es mit Ernst, dass das der echte König ist. Hier ist eure Rettung. Wie antwortest du auf das? Da schrien jene, weg, weg mit ihm, kreuzige ihn. Deine Entscheidungen im Leben basieren auf Vorannahmen, die oft dir gar nicht bewusst sind. Einige sind offensichtlich. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass alle Menschen gleich sind, gleiche Würde besitzen, dann trete ich dafür auch ein, dass alle Menschen gleiche Würde erhalten. Dann sehe ich, wenn Ungerechtigkeit geschieht, und deswegen rufen dann Menschen auch aus, dass Ungerechtigkeit geschieht. Denn es gibt die Vorannahme, dass alle Menschen gleich sind. Und das ist auch gut so, das ist richtig so. Weil wir einen gewissen Kompass haben. Einige Vorannahmen sind dir vielleicht gar nicht bewusst oder hast du dir auch gar nicht überlegt. Zum Beispiel die Vorannahme, es gäbe keinen Gott. Da lassen sich Entscheidungen ganz anders treffen. Dann gibt es keine Konsequenzen. Dann gibt es weder Schuld noch Sünde. Dann gibt es weder Tod noch Leben. Und es lässt mich die Entscheidung anders treffen, als der Wahrheit zu folgen, dass Jesus Gott ist und damit für mein Leben Konsequenzen stehen. Wenn Jesus Gott ist, hat er gewisse Gebote und diesen Geboten muss ich folgen. Und an dieser Stelle ist es auch eine Warnung für Kinder Gottes. Wir können uns nicht aus dieser Formel herausnehmen, zu sagen, das gilt nur noch für die Ungläubigen, die verblendet sind. Denn wir müssen unsere Herzen täglich überprüfen, wie sie auf die Wahrheit Gottes eingestimmt sind. Basieren unsere Entscheidungen auf Menschenfurcht? Ich denke, es gibt verschiedenste Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben, weil wir Menschenfurcht haben. Und wir springen immer wieder, denke ich, auf diese Furcht an. Und da rede ich auch zu mir selbst. Und wir vergessen dabei die Gottesfurcht, die viel höher anzusetzen ist als die Menschenfurcht. Diese verleitet Pilatus dazu, folgende Entscheidung zu treffen. Für ihn ist der Kaiser größer als Christus. Christus ist in diesem Fall nur ein einfacher Mann, den er jetzt schlagen ließ und den er später ans Kreuz heften lässt. Mehr ist das nicht. Aber der Kaiser, das ist eine reale Person, der ihm etwas antun kann. Und als Christ wäre das unerhört. Und wenn wir heute die Geschichte lesen, denken wir, was für ein Narr. Und trotzdem müssen wir sagen, wir sind oft Pilatus. Wir sind nicht außerhalb des Ganzen. Wir bringen mit unseren Entscheidungen und unserem Denken oft genau Menschen auch in Gefahr oder auch uns selbst, weil wir falsche Vorannahmen haben, weil wir uns verblenden lassen, nicht auf Gottes Wahrheit hören, plötzlich andere Dinge als realer ansehen als die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn uns die Menschenfurcht besiegt, bezeugen wir, der Kaiser ist größer als Gott. Das muss uns bewusst sein. Was auch immer dein Kaiser ist. Das ist hier in dem Falle ein echter Kaiser damals in Rom. Und heute ist das vielleicht etwas anderes in deinem Herzen, dass du viel höher ansetzt und sagst, darüber könnte Christus eigentlich nicht stehen, obwohl er es tut. Und lass dich ermutigen, von der Größe Gottes, von der Macht Christi Gebrauch zu machen. Wenn dich Menschenfurcht packt, bedenke, Jesus hat diese Welt besiegt. Er hat alle Herrschaft überwunden. Und er steht über allem und wird eines Tages als Richter erscheinen. Und er wird eines Tages auch diesen großen Kaiser, vor dem die Leute damals sich gefürchtet haben, richten, wenn er nicht umgekehrt ist. Und deswegen rettet dich die Wahrheit Gottes auch vor falschen Glaubensüberzeugungen. Den Punkt wollte ich erstmal nennen, die Wahrheit Gottes rettet dich vor dem Verderben. Aber es passt doch besser, weil jetzt ein Glaubensbekenntnis der Volksmenge kommt, der es wirklich in sich hat. Vers 15, ihre Reaktion. Pilatus entgegnete ihnen, euren König soll ich kreuzigen lassen. Die Hohepriester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Die Reaktion des Hohepriesters und der jüdischen Menge an dieser Stelle ist erschreckend. In diesem Augenblick ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie Gotteslästerung betreiben. Sie stehen da und bezichtigen den Sohn Gottes der Gotteslästerung, dass er behauptet, hier Gottes Sohn zu sein, obwohl er es ist. Und nun werden sie aufgerufen, zu sagen, warum sie ihn gekreuzigt haben wollen. Und nachdem sie dieses große Argument aufgebaut haben, der Menschenfurcht gegenüber Pilatus, Pilatus, du wirst ihn doch nicht freilassen, ansonsten bist du nicht Freund des Kaisers, fällt es natürlich jetzt auf sie zurück. Was antwortet ihr nun auf das, dass Pilatus zu ihnen sagt, euren König soll ich kreuzigen lassen? Naja, wir haben auch keinen König außer den Kaiser. Sie rufen hier das lästerliche Glaubensbekenntnis aus, dass der König oder der Kaiser ihr einziger König ist. Und damit gehen sie gegen das vor, was schon einst ihre Vorväter getan haben, und zwar in 1. Samuel 8. In 1. Samuel 8 lesen wir nochmal, um das uns ins Gedächtnis zu rufen. In Vers 7, Samuel ist traurig, dass das Volk einen König haben will, und er denkt, sie gehen gegen ihn vor, der Richter ist und Prophet im Volk, und Gott tröstet ihn eigentlich mit einer sehr traurigen Wahrheit. Komm der Forderung des Volkes in allem nach, was sie von dir verlangen. Denn nicht dich, Samuel, haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht länger König über sie sein soll. Israel sollte immer erkennen, dass Gott ihr König ist, ihr Herrscher. Seine Gebote gelten. Sein Gebot ist heilig. Und damals wollten sie einen König über sich haben. Und nun ruft diese Volksmenge eine Lästerung aus, die ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie genau dies wieder tun. Sie wollen nicht den echten König anerkennen, Gott, der vor ihnen steht. Sie geben auch diesem einen mickrigen Menschen in Rom die Ehre. Sie tauschen den echten, herrlichen König gegen eine billige Kopie, die machthungrig ist, willkürlich regiert und Kaiser in Rom ist. Was für ein Tausch. Aber dazu führt Verblendung. Wir würden sagen, es ist doch eigentlich offensichtlich. Niemand von uns, der auf der Autobahn eine Panne hat, würde einfach sagen, ich mache die Augen zu und stelle mir vor, wie das Auto weiterfährt und dies geschieht. Wir würden jeden einen Narren nennen. Und ich glaube nicht, dass jemand hier im Raum sitzt und sagt, doch, solche Realitäten habe ich schon gelebt. Oder auch selber gesehen, wie dann Autos plötzlich losfahren, nur weil einer die Augen zugemacht hat. Hier geht es um viel mehr als nur eine Reifenpanne und dass du nach B kommst, in der Zeit, in der du es vorhast. Hier geht es darum, dass das Volk in ihrer Verblendung den ablehnt, der zu ihnen gekommen ist, um ihnen echte Rettung zu geben. Und deswegen führt Verblendung ins Verderben. Und deswegen rettet dich dann auch die Wahrheit Gottes vor falschen Glaubensüberzeugungen und damit auch vor Verderben. Das Volk verwirft an dieser Stelle den verheißenen Erlöser und König. Und Gott sendet ihnen seinen Sohn, seinen eingeborenen, geliebten Sohn. Und die Seinen nehmen ihn nicht auf. Er segnet sie, sie verfluchen ihn. Und deswegen ist Wahrheit so wichtig. Damit du die richtigen Wünsche hast. Damit du die richtigen Entscheidungen tätigst. Damit du die Fragen stellst, bin ich auf dem richtigen Weg? Was soll ich glauben? Begehe ich gerade in dem Moment Mord an einem Unschuldigen, weil blinder Hass mich drängt? Diese Fragen haben sich die Leute damals nicht gestellt. Der Kirchenvater Augustinus schreibt dann über Wahrheit, wer sich von der Wahrheit nicht besiegen lässt, der wird vom Irrtum besiegt. Es gibt nur diese zwei Entscheidungen. Entweder ich lasse mich von der Wahrheit besiegen und sie hat dann natürlich Konsequenzen für mein Leben, aber diese Konsequenzen sind wahr und echt und führen zu echter Freude. Ein Leben mit Gott in seiner Herrlichkeit, das Anerkennen Jesu Christi und das Befolgen seiner Gebote, oder ich lasse mich vom Irrtum überrennen, täglich, auch als Christ in meinem Leben, dass ich Gott kleiner stelle als große Kaiser, die heute vielleicht regieren, Kaiser in meinem Herzen, die mir immer wieder sagen, dass Gott kleiner ist als sie. Ich lasse mich dann von einem Irrtum leiten und nicht von Gottes Größe. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir um Wahrheit kämpfen. Schlussendlich müssen wir sagen, Pilatus wählt eine folgenschwere Entscheidung, basierend auf den falschen Wünschen und dem schrecklichen Glaubensbekenntnis dieser Volksmenge. Angetrieben von Menschenfurcht übergibt er, Vers 16, die erste Hälfte, er ihnen Jesus zur Kreuzigung. Er entscheidet sich nicht dafür, den Gerechten freizulassen. Und wir werden in der nächsten Predigt dann hören, warum es uns doch zur Freude dient, dass dieser Gerechte hingerichtet worden ist. Warum es für unsere Seelen gut ist, dass einer an unserer Stelle gestorben ist, damit wir nicht sterben müssen. Und auch heute steht das Angebot für dich aus, dass du dich von der Wahrheit besiegen lassen sollst. Dass du die Wahrheit akzeptieren solltest, annehmen solltest für dein Herz. Und abschließend möchte ich dazu einen Vers lesen aus 1. Johannes, dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns das Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, indem wir in seinem Sohn Jesus Christus sind. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Welch ein Trost, diesen echten Menschen und Gott kennenzulernen und in seiner Gegenwart verweilen zu dürfen. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns um Wahrheit kämpfen und lasst unsere Herzen immer von Wahrheit, die Wahrheit in unseren Herzen besiegen lassen. Und wenn jemand heute da ist, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat, lädt dich die Bibel dazu ein, dies zu tun und sich von der Wahrheit besiegen zu lassen. Das hat wirklich großartige Konsequenzen.